Heute ein besonderes, mit heißer Nadel gestricktes Dossier. Ursprünglich war eines mit Michael Main und Jürgen Eger geplant, welches auch schon einige Wochen fertig ist.
Und nun das Dossier.
Hatte gestern sowieso mit dem laufenden Zeug etwas länger gebraucht und einen innerfamiliären Termin nicht ganz gehalten. Und als von diesem dann zurück, hat Michael Lüders einen neuen Aufsager rausgehauen. Nicht zu Hause vor seinem fliegenden Teppich, sondern wo auch immer, wahrscheinlich mit ähnlich heißer Nadel gestrickt und ähnlich emotionalisiert. Wir haben ihn uns angesehen, waren ziemlich weg. Tja, und ich habe dann gesagt, den muss ich noch machen. Heute, so ist es jetzt beim Schnitt. 22.17 Uhr, Sonntagabend. Auf meinem Monitor, Bildschirm rechts, Wladimir Solowjow in Fahrt. Gleiches Thema, Iran, Lüders.
Guten Tag und hallo. Egal, was man vom politischen System im Iran hält oder nicht, der Angriff der USA und Israels auf den Iran ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Daran gibt es nichts zu beschönigen oder zu interpretieren. Es ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, er ist durch nichts zu rechtfertigen. Es ist ein freiwillig gewählter Krieg der USA und Israels mit dem erklärten Ziel eines Regimewechsels im Iran. Zur Erinnerung, noch eine Stunde vor Beginn der Angriffe am 28. Februar erklärte der omanische Außenminister, dass die Verhandlungen, die stattgefunden haben zwischen den USA und dem Iran unter Vermittlung Omans zuletzt in Genf vor einer Lösung stünden. Dennoch haben die Amerikaner und die Israelis beschlossen, Israel anzugreifen. Wenn man die Sache nüchtern betrachtet, muss man sagen, dass weder Washington noch Tel Aviv jemals die Absicht hatten, sich mit dem Iran ins Benehmen zu setzen, sondern es ging darum, ein Projekt zu verwirklichen, das insbesondere die israelische Führung, namentlich Premierminister Netanyahu, seit über 30 Jahren verfolgen, nämlich einen Regimewechsel im Iran herbeizuführen. Natürlich nicht, um den Menschen dort die Freiheit zu bringen, darum geht es nicht, sondern es geht darum, den letzten verbliebenen hegemonialen Staat in der Region auszuschalten, der den eigenen hegemonialen, nach Vorherrschaft strebenden Machtansprüchen Israels und der USA im Nahen und Mittleren Osten gefährlich werden kann.
Das Dossier.
Der israelische Premierminister Netanyahu schwörte die Bevölkerung in Israel darauf ein, dass dieser Krieg einige Tage dauern werde. Auch die Regierung Trump scheint einen Kriegshorizont zu haben von etwa 2 Wochen maximal. Dann glaubt man dann, den Iran in die Kapitulation gebombt zu haben. Ich fürchte, dass dies eine gravierende Fehleinschätzung ist. Dazu gleich mehr. Zunächst einmal aber ein Blick auf die Reaktionen weltweit, in Europa insbesondere. Dieselben Staatsmänner und Staatsfrauen, dieselben Regierungen, die ansonsten nicht müde werden, den, wie es heißt, russisch geführten Angriffskrieg auf die Ukraine zu verurteilen, sahen keinerlei Veranlassung, den amerikanisch-israelisch geführten Angriffskrieg auf den Iran nun gleichermaßen zu verurteilen. Stattdessen haben sowohl Ursula von der Leyen, aber auch deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, ebenso andere, Keir Starmer, auch Emmanuel Macron, also Frankreich und Großbritannien. Auch sie haben den Iran dafür verurteilt, dass er Vergeltungsanschläge führt auf die arabischen Nachbarstaaten auf der arabischen Seite des Persischen Golfes. Nicht aber haben sie die Angriffe der USA und Israels verurteilt. Innerhalb Europas gibt es hier aber keine einhellige Meinung. Sowohl der Außenminister von Norwegen wie auch der Ministerpräsident Spaniens. Sie haben deutlich diesen US-amerikanisch-israelisch geführten Angriff auf den Iran verurteilt. Die Einhelligkeit, mit der die EU-Troika, also Deutschland, Frankreich und Großbritannien, lediglich die iranischen Reaktionen verurteilt haben, nicht aber den Angriff selber, ist umso bemerkenswerter, als er diese EU-Troika maßgeblich beteiligt war, das JCPOA-Atomabkommen über Jahre hinweg zu verhandeln, das dann 2015 unter Barack Obama dann ja auch verabschiedet wurde, bevor es dessen Nachfolger Trump in seiner ersten Amtszeit 3 Jahre später wieder aufkündigte. Das heißt, wenn man es nüchtern betrachtet, die EU-Troika, führende europäische Politiker, sie begeben sich einmal mehr in die Rolle, ja, man muss sagen, von bloßen Hilfs-Sheriffs US-amerikanischer Politik. Sie sind nicht daran interessiert, sich zu positionieren, sich auf Rechtsstaatlichkeit und Rechtsnormen zu berufen, sondern sie deuten diesen Angriffskrieg so, dass er sie nicht in Verlegenheit bringt. Auch in Details gibt es hier interessantes Beobachten. Der deutsche Außenminister Wadephul vermeldete stolz, dass er von der israelischen Regierung als erster Minister in Europa informiert worden sei über den bevorstehenden israelisch-amerikanischen Angriff. Wie erwähnt, das erfüllte ihn offenkundig mit Stolz. Die Franzosen waren hier klüger. Macron sagte, er habe nichts gewusst von diesem bevorstehenden Angriff. Es ist natürlich immer besser, wenn man es so rum formuliert, denn ansonsten kann man sehr schnell in die Rolle gelangen eines mitgefangen, mitgehangen.
An dieser Stelle zeigt sich bei Lüders sein bekanntes bitteres Grinsen. Drei Schlager wird das heutige Dossier beinhalten. Jetzt an diesem angemessenen Platz aber nochmal.
Putins pro-russischer, brutaler, aggressiver, imperialer, heimtückischer, selbsternannter, grausamer Angriffskrieg.
Die Tagesschau informiert zu später Stunde. Experten würden meinen, man wolle kein Regimewechsel, sondern ein Führungswechsel. Touristen betroffen, Flüge ausgesetzt, Kreuzfahrtschiffe gestoppt, Straße von Hormuz geschlossen. Auch die Tagesschau erwartet einen Anstieg vom Ölpreis und sieht, ne, guten Morgen, die EU nur in einer Zuschauerrolle. Nicht zuletzt auch von dieser agitiere ich hier seit Jahren. Nicht zuletzt unter Zuhilfenahme von Michael Lüders. Jetzt aber sehr klar ein Thema, welches ich gestern besprach. Der Mord am religiösen Führer Khamenei.
Auswirkungen dieses Angriffes werden verheerend sein. Und ich will das im Folgenden begründen, erklären, weil das, glaube ich, den meisten Menschen in Deutschland nicht so bewusst ist. Die Angreifer, die USA und Israel, glauben, wenn man die politischen Köpfe dieses Systems im Iran, der Islamischen Republik, liquidiert, dass dann dieses politische System zusammenbricht und dass dann die Opposition oder Aufständische die Macht übernehmen könnten. Das ist, glaube ich, die Fantasie, die man hat in Tel Aviv wie auch in Washington. Das wird aber so nicht funktionieren. Denn die Macht im Iran liegt eindeutig in den Händen des iranischen Militärs. Und man hat natürlich für diesen Fall vorbereitet. Es gibt jetzt einen Übergangsrat, der das Land führen soll. Und das, was, glaube ich, den wenigsten in Deutschland bewusst ist, ist Folgendes. Ali Khamenei war nicht allein ein Politiker, sondern auch ein religiöser Politiker. Um die Bedeutung seiner Ermordung zu ermessen, erlaube ich mir einen Vergleich, der zwar einerseits hinkt, aber andererseits sehr anschaulich ist, denn in diese Richtung geht es. Es ist ungefähr so, als würde jemand den Papst ermorden. Es ist ungefähr so, als würde jemand den Papst ermorden, die höchste religiöse Instanz in der katholischen Kirche. Da kann man dann nicht argumentieren, naja, Kirche brauchen wir nicht oder die katholische Kirche hat viele Fehler gemacht. Das ist alles Unfug. Das zählt in einem solchen Fall nicht, sondern es geht hier darum, dass als unmittelbare Reaktion dieser Ermordung große Unruhe hineingetragen wird in die gesamte islamische Welt. Es gab als erste Reaktion Proteste in Pakistan und ebenso in Kaschmir, in Indien, wo viele Schiiten leben. Man muss sich vorstellen, der Revolutionsführer, er war 86 Jahre alt und er war die höchste religiöse Instanz bei den 12er Schiiten. Es gibt Schiiten und Sunniten im Islam bekanntermaßen. Die Schiiten stellen etwa 10-15%, der etwa 2 Milliarden Muslime weltweit. Und die meisten Schiiten leben im Iran und im Irak. In dem Ali Khamenei ermordet worden ist er nunmehr zu einem Märtyrer geworden. Und diese Begrifflichkeiten sind uns fremd, aber sie sind sehr wirkmächtig, vor allem im schiitischen Islam. Nur einmal ein kleiner Rückblick in die Geschichte. Was bedeutet eigentlich Schiismus? Das Schiitentum, der Begriff leitet sich ab von Schiat Ali, die Partei Alis. Was bedeutet das? Nach dem Tod des Propheten Mohammed stellte sich die Frage, wer soll eigentlich die islamische Frühgemeinde führen. Und die Anhänger Alis, Schiat Ali, daher die Bezeichnung Schiiten, sie waren der Meinung, dass Ali bzw. Hussein, seinem Sohn, dass ihm die Führung der islamischen Gemeinde zustehe, Aber in der Schlacht von Kerbala im Jahr 680 kam eine sunnitische Übermacht, kann man sagen, und hat die damaligen Schiiten vernichtend geschlagen. Die Begriffe Schiiten und Sunniten gab es damals noch nicht. Ich verwende sie hier der Vereinfachung halber. Die Grundidee der schiitischen Lehre ist, dass man eigentlich das Recht und die Gerechtigkeit auf seiner Seite hatte, aber ein Unrecht ist ihnen widerfahren, eine Übermacht ist über die Schiiten hergefallen, nämlich in Gestalt der Sunniten, der Umayyaden, der späteren Herrscherdynastie in Damaskus, die über Jahrhunderte dann den sunnitischen Islam prägte. Und dieser Grundgedanke, dass sozusagen die Guten gegen die Bösen unterlegen sind, dass die Gerechten den Ungerechten der imperialen Arroganz weichen mussten, das ist tief verwurzelt im schiitischen Bewusstsein. Und im Grunde genommen ist diese Ermordung von dem Imam Khamenei ein Déjà-vu. Es ist sozusagen Kerbala 2.0. Wieder gibt es einen Aggressor, in diesem Fall die USA und Israel, die quasi das Oberhaupt der Schiiten ermordet haben. Aus der Perspektive jetzt von Ali Khamenei, dem Ermordeten, er war 86 Jahre alt, war das im Grunde genommen, wenn ich so sagen darf, ein Gottesgeschenk. Ali Khamenei, man wusste, dass er schwer krank ist, er hatte offenbar Krebs. Dadurch, dass er jetzt ermordet worden ist, rückt er auf in den Rang der Märtyrer. Er ist damit sozusagen eine legendäre, eine heldenhafte Gestalt. Er wird eingehen in die schiitische Mythologie. Er ist eine unglaublich inspirierende Kraft.
Midos wagt sich vor in die griechische antike Pandora, öffnet aus Neugier ein ihr verbotenes Gefäß. Alle Übel der Welt, Krankheit, Krieg, Tod entkamen, nur die Hoffnung blieb zurück. Lernen mit Schlager 1, OMD Pandora's
Box. Radio Marabou.
Marabou.
Rock and Roll Radio.
Europe's Alternative Music.
Dieser Krieg ist nicht einfach zu beenden, denn es ist die Büchse der Pandora jetzt geöffnet, wie erwähnt. Die Iraner werden diesen Krieg nicht einfach so beenden. Sie haben verstanden, dass sie mit den Amerikanern keine Deals machen können. Die Amerikaner werden sie immer belügen und betrügen, auf ihren eigenen Vorteil achten. Sie wollen dieses System zerstören, zerschlagen. Wenn sie das Regime nicht stürzen können, dann wollen sie zumindest erreichen, dass der Iran auseinanderfällt als Zentralstaat, dass verschiedene ethnische Gruppen aufeinander losgehen und dass sich der Iran in einem ewiglichen Krieg selber zerstört und im Iran dann Verhältnisse zum Tragen kommen, wie in Afghanistan, im Irak, in Libyen oder in Syrien. Das ist das Ziel, das ist die Hoffnung der Amerikaner wie auch der Israelis. Aber sie unterschätzen, dass der Iran, obwohl er natürlich militärisch den Amerikanern und den Israelis nicht das Wasser reichen kann, die Iraner sind in der Lage, sehr, sehr viel Einfluss zu nehmen auf die Ereignisse in der Region. Ich habe es schon mehrfach erwähnt, der Iran ist 4,5 Mal größer als Deutschland, ist ein riesiger Flächenstaat mit 92 Millionen Einwohnern. Es ist nicht möglich, dieses Land militärisch zu besiegen, nicht einmal, wenn man mit Bodentruppen hineinginge, was natürlich nicht geplant ist. Aber das Land ist riesig, es ist ein Gebirgsland. Es ist nicht möglich, hier von außen eine Veränderung zu erwirken. Es gibt im Iran natürlich Menschen, die hoffen, dass es jetzt zu einer politischen Veränderung kommt. Es wird aber genauso auch sehr, sehr viele Menschen geben, die sich jetzt erst recht hinter die politische Führung in Teheran scharen, weil sie empört darüber sind als Patrioten, dass der Iran angegriffen wird und weil sie natürlich auch die Ermordung von Khamenei nicht gutheißen. Ein Großteil der Bevölkerung im Iran tut das nicht. Und zu glauben, dass es jetzt eine Oppositionsbewegung geben könnte, die das System herausfordern würde, ist völlig abwegig.
Lüders wird in seinem Aufsager sehr emotional.
Ganz ehrlich, also wenn ich über diese Dinge nachdenke, dann wird mir wirklich schummrig. Also unterschätzen wir nicht die Gefährlichkeit der Dynamik in der Region. Das, was da passiert, hat das Potenzial, sich auszuweiten zu einem dritten Weltkrieg. Russland wie auch China werden dem politischen System, der politischen Führung in Teheran beistehen. aus geostrategischen Erwägungen. Beide Länder brauchen den Iran für ihre eigenen geostrategischen, geopolitischen, wirtschaftlichen Zwecke. Sie werden nicht einfach zur Kenntnis nehmen, dass die USA und Israel dieses Land endlos angreifen. Irgendwann werden sie nicht zurückschlagen, aber sie werden alles tun, um dem Iran Unterstützung zu gewährleisten. Und das ist eine wirklich sehr, sehr gefährliche Situation. Wir müssen auch davon ausgehen, dass die Amerikaner wie auch die Israelis in ihrem Größenwahn wohl nicht zurückschrecken werden. Ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass wenn die Amerikaner und die Israelis so sehr in die Defensive kommen, dass sie merken, sie können diesen Krieg nicht zu ihren Gunsten beenden. Sie können aber auch nicht einen vernichtenden Schlag gegen Teheran setzen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man in Tel Aviv und Washington dann sich auch überlegt, die Atombombe einzusetzen oder zumindest doch eine Mini-Nuke einzusetzen, um den Iran auf diese Art und Weise ins Abseits zu manövrieren. Das alles sind Szenarien, darüber möchte ich gar nicht nachdenken. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir uns gerade an Deck der Titanic befinden und dass wir auch in Europa einer großen Illusion erliegen, wenn wir glauben, dass das alles irgendwie schon ein gutes Ende nehmen würde. Das ist eine so gefährliche Situation, die wir jetzt haben, wie es sie seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, vielleicht abgesehen von der Kuba-Krise 1962, so nicht gegeben hat.
Lernen mit Schlager 2, Celine Dion, aus dem Film Titanic, My Heart Will Go On. Weitere Einschätzung nach einer sehr gewagten Aussage des US-Botschafters in Israel.
Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, der ein christlicher Zionist ist, er erklärte kürzlich, dass israelische Grenzen vom Euphrat bis zum Nil reichen würden. Im Grunde müsste dieser Mike Huckabee israelischer Botschafter sein in den USA, nicht umgekehrt. Aber er ist ein christlicher Zionist und er ist eben der Meinung, dass Israel alles Recht der Welt habe, die gesamte Region des gesamten Nahen Ostens zu kontrollieren. Und insoweit ist natürlich auch dieser Krieg gegen den Iran aus dieser Perspektive völlig legitim. Es muss alles abgeräumt werden, was die suprematistischen Ansprüche Israels gefährden könnte. Vor einer Woche hat die israelische Botschaft in Deutschland darauf hingewiesen, dass die zunehmend anti-israelische Stimmung in Deutschland zurückzuführen sei auf radikale Islamisten aus der Türkei, die in Deutschland agieren würden. Das ist ein etwas befremdliches Statement. Das kam noch aus der Zeit vor dem israelisch-amerikanischen Angriff auf den Iran. Warum diese propagandistische Vorlage? Weil die israelischen Oppositionsführer, aber auch Netanyahu selber, bereits den nächsten Feind ausgemacht haben nach dem Iran, wie es Yair Lapid, einer der beiden wichtigsten Oppositionsführer in Israel, so schön formuliert hat. Die Türkei ist der nächste Iran. Die Türkei ist das nächste Land, das Israel gefährlich wird, wie jetzt der Iran. Auch Katar gilt als Bedrohung, offizielle Begründung. Beide Länder unterstützen die Muslimbruderschaft, die aus Ägypten stammt und die von vielen arabischen Ländern als Bedrohung gesehen wird. Aber die Muslimbruderschaft ist eben eng verbunden mit der Türkei und mit Katar. Und indem man diese Gefahr heraufbeschwört, wird schon mal ein Akzent gesetzt für die Zeit nach dem Irankrieg. Also zu glauben, dass Israel Ruhe geben würde oder signalisieren würde, wir haben jetzt unsere Sicherheitsbedürfnisse befriedigt, indem das Regime in Teheran ausgetauscht wurde, ist ein Irrtum. Einmal unabhängig davon, dass die politischen Strukturen im Teheran nicht auseinanderfallen werden. Dieses politische System wird an der Macht bleiben, aber trotzdem bereitet man schon den nächsten Feind vor. Übrigens, Netanyahu hat auch schon darauf hingewiesen, dass es natürlich nicht sein kann, dass Pakistan über Atombomben verfügt. Auch hier müsste man aktiv werden. Israel ist ein Staat, der völlig entfesselt agiert, in dem Bewusstsein, dass man das gesamte historische Palästina sich unter seiner Ägide vereinen will, unter Vertreibung der Palästinenser, unter Liquidierung eines Großteils der palästinensischen Bevölkerung. Vor diesem Hintergrund ist es also sehr, sehr schwierig, sich vorzustellen, dass dieser jüdische Staat, so wie er gegenwärtig existiert, auf Dauer Bestand haben kann in der Region. Das kann man sich nicht vorstellen. Mehr und mehr intelligente und gemäßigte Israelis werden Israel verlassen. Und diejenigen, die bleiben, sind die Hardliner, sind die Zeloten, sind diejenigen, die Krieg führen wollen. Die israelische Gesellschaft müsste sich die Frage stellen, wollen wir mit den Palästinensern koexistieren? Oder wollen wir die Unterdrückung, die Ermordung und die Vertreibung der Palästinenser dadurch relativieren, indem wir uns expansionistisch verhalten und den gesamten Nahen Osten unseren Interessen, unseren Zielen, unseren Machtansprüchen unterwerfen? Das ist die entscheidende Frage und die Regierung Netanyahu tendiert zu Letzterem, aber das ist sozusagen zu viel des Guten. Hier verhebt man sich. Hier droht das, was ich das Stalingrad-Moment nenne. Ich glaube, dass dieser Angriff auf den Iran so eine Art Tipping Point markiert. Es ist der Punkt, wo die Israelis merken werden und die Amerikaner mit ihnen, dass sie den Bogen überspannt haben.
Und ich überspanne mit dem Schlager 3, Tears for Fears. Der springende Punkt, Tipping Point.
Marabu, Europe's Alternative Music.
Michael Lüders, Iran, das Dossier. Da habe ich gestern ja einen Baerbock geschossen.
Ich wünsche Ihnen und allen Musliminnen und Muslimen weltweit einen gesegneten Ramadan.
Gestern war natürlich nicht Tag der Volkspolizei, sondern Tag der Nationalen Volksarmee. Ganz sicher bin ich mir aber. Am 8. März ist der Internationale Frauentag. Na, habe ich schön geschleimt. Und da gibt es Tulpen. Zumindest in Weißrussland, dort große Tradition. Gepflückt wurde schon. Aber zu harmonisch darf es nicht weitergehen. Wir haben Krieg. Als jemand, der, ohne Vorwürfe machen zu wollen, Tourismus immer als einen Ausdruck westlicher Wohlstandsverwahrlosung, verlogene Darstellung des Freiheitsbegriffs in Verbindung mit Reisefreiheit sieht, nehme ich nicht ganz unbelustigt zur Kenntnis, etwa 30.000 Reisende aus Deutschland sind von der Eskalation im Nahen Osten betroffen. Außenminister Wadefuhl macht wenig Hoffnung, klagt die Tagesschau. Aber weitere Eskalation, gegenseitige Angriffe, unsichere Aussichten, Angriffe seitens Israel auch auf den Libanon. Aber auch kritisches Kommentar von Clemens Wierenkotte in der ARD. Es gibt kein klares strategisches Ziel. Er meint, Iraner im In- und Ausland jubeln. Naja, ob der Mehrheit? Auch lese ich, die Erben von Khamenei klammern sich an die Macht. Ja, sie haben die Macht. Sie stellen die Regierung eines souveränen Staates. NTV klärt auf über die Folgen der Blockade der Straße von Hormuz. Eine der wichtigsten Verkehrsrouten für den weltweiten Ölhandel. 20%. Die Frage, wie sehr werden die Ölpreise steigen? Verdoppelung, Verdreifachung. Manche gehen von Vier-Fünffachung aus. Berichtet wurde von der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA. Der ehemalige iranische Präsident Ahmadinejad wäre getötet worden. Bislang ist dies von seiner Partei dementiert. Wer sich erinnert, Jürgen Elsässer interviewte ihn einst.
Ich habe immer gesagt, meine Zielgruppe ist die Friseuse.
Er setzte sich im Iran dafür ein, die Befugnisse des gewählten Präsidenten gegenüber dem Klerus zu erweitern. War also selbst so eine Art Regimegegner. Wurde von Präsidentschaftswahlen ausgeschlossen. Der ORF berichtet das und zeigt indirekt und vielleicht ungewollt, dass es eben auch in einer Gesellschaft wie den Iran politischen Diskurs und Widersprüche gibt. Ganz einfach, weil es Menschen sind, wie wir alle.
Und nicht nur Männer. Des Iran zu Russland seien umfassend und vielschichtig.
Danke, liebe Svetlana. Dann schauen wir mal in russische Medien. Die Tötung von Ali Khamenei ist ein schwerer Schlag, aber nicht die endgültige Niederlage. Dmitri Baburin auf RIA Novosti. Er stellt die Frage, welche Errungenschaft wäre wichtiger, die Verwandlung einer Schule für kleine Mädchen in ein Massengrab oder die Verwandlung eines schwerkranken Führers, an den die Bevölkerung viele Fragen hatte, in einen Märtyrer, der den Tod in Kauf nahm, um den Weg für eine neue Macht zu ebnen. Er wurde von der CIA überwacht. Man geht davon aus, dass er sich bewusst nicht versteckt hat. Auch war der Iran ja bereit, Forderungen zu akzeptieren in Bezug auf das Atomenergieprogramm. Es wurde zum Teil sogar berichtet, dass dennoch angegriffen wurde, zeigt und beweist den Menschen im globalen Süden, um Atom ging es nie. Der Iran konnte dem globalen Süden zeigen, der Krieg war geplant. Unvermeidbar. Asik Marina Akhmedova, Schriftstellerin, Journalistin, Mitglied des Menschenrechtsrates der Russischen Föderation, schreibt für Der Experte. Es geht um die Mädchenschule in der Stadt Minab. 160 Schülerinnen kamen ums Leben. Warum? Zitat, die Mädchen wurden getötet, um zu verhindern, dass sie Mütter neuer Iraner werden, die sich nicht den USA unterwerfen wollen. Und Vijay Rajat, nachdem sie gerade den Friedensrat gegründet hatten, haben die USA und Israel auch schon den ersten Krieg des Rates begonnen. Einen Krieg gegen den Iran.
Bundeskanzler Friedrich Merz, 70 Jahre alt.
Er begrüßt die Militärschläge gegen den Iran. Die Angriffe sollen ein Terrorregime beenden. Allein die Sprachwahl belegt politischen Analphabetismus. Dafür werden wir Deutschen in unserer mehr oder weniger bescheidenen Lebenszeitspanne bezahlen. Und das meine ich auch für eventuell zuhörende 20-Jährige, wie meinen Sohn. Und das war sich schon, die kleine Audiodatei für Montag, den 2. März 2026. Lustig werden die nächsten Tage, da geht es um News, die ja voll auf Israel-Kurs sind, innenpolitisch aber dennoch stark. Mit Widersprüchen müssen wir alle leben.
Frühlingshaft.
Frühlingshaft und mild soll es weitergehen.
Marcello, herzlichen Dank. Wünsche ein schönes Wochenende.
Europe's Alternative Music. Radio 1.